Okay, lasst uns anfangen. Beten wir. Vater, es ist ein Privileg, in deinem Wort zu lesen, aus deinem Wort zu schöpfen, deine Wahrheit. Hilf uns, Vater, die Bedeutung, die du uns verstehen willst, in unserem Herzen eingehen lassen, dass wir daraus lernen können, etwas für unser Leben heute, aus diesem Kapitel in Lukas. Segnet diese Zeit. Amen. Es gibt so viel, was wir aus dem Leben von Jesus lernen können. Aber nur in diesem Kapitel, wie ich es schon gesagt habe, können wir ein paar Wochen damit verbringen, um die Einsichten in das Herz von Jesus, die hier gezeigt werden, kennenzulernen. Ich habe entschieden, weil es so viel ist, den ganzen Kapitel nicht vorzulesen. Aber ich schlage vor, zumindest wenn du eine Bibel auf dein Handy hast, das rauszuholen, oder wenn tatsächlich du eine Bibel dabei hast, wow, öffnet eure Bibel zu Lukas 7 und du kannst so ungefähr mitverfolgen die Gedanken für heute. Dieses Kapitel beginnt mit einem überraschenden Zeugnis des Glaubens. Und zwar von einem Menschen, von dem man nie erwartet hätte, dass irgendein Glaube überhaupt vorhanden wäre. Und dann geht es weiter mit einem bewegenden Ausdruck von Barmherzigkeit für eine, die in den Augen der Gesellschaft damals eigentlich keinen brauchbaren Wert hatte. Und dann folgt dann eine tiefgründige Aussage über wahre Freude im Gottesreich. Und dann zum Schluss kommt dann eine berührende Demonstration von Umkehr, sowie ein wunderbares Zeugnis von der barmherzigen Liebe von Jesus. Erstmal die ersten 10 Versen schauen wir an, 1 bis 10. Und ich habe für jeden Abschnitt ein Vers rausgezogen. Nicht aus Zusammenfassung, aber ich glaube, der Vers hat mich angesprochen. Irgendwie. Vers 9 habe ich rausgeholt erstmal. Als Jesus das hörte, wunderte er sich sehr über ihn. Er wandte sich der Menschenmenge zu, die ihm gefolgt waren, und sagte, eins ist sicher, nicht einmal unter den Juden in Israel bin ich einem Menschen mit einem so festen Glauben begegnet. Es geht um den Hauptmann. Der Held in dem ersten Ereignis in diesem Kapitel ist unter den Juden so beliebt, dass die Ältesten unter ihnen an seiner Stelle eine Bitte an Jesus richten. Es gibt viel in diesem Leben, von diesem Mann, in seinem Leben, was bewundernswert ist. Er baute sogar eine Synagoge für die Juden, die unter seiner Macht stehen. Er hat sie wirklich lieb. Er liebt seinen Diener. Und genau deswegen will er Kontakt mit Jesus haben. Er kennt aber die Reinheitsgebote der Juden, offensichtlich, wo es um den Umgang mit Heiden geht. Er will nicht, dass Jesus seinetwegen unrein werden wird. Er sagt, du musst nicht zu mir nach Hause kommen. Das Erstaunliche an diesem Mann ist aber sein Verständnis von der Macht Jesu. Er weiß, dass Jesus, wie ich gesagt habe, nicht in sein Haus kommen muss. Das würde ihn unrein machen, um den Diener zu heilen. er muss ihn nicht tatsächlich berühren, um ihn zu heilen. So groß war sein Glauben an Jesus. Er weiß schließlich aus eigener Erfahrung, wie Autorität funktioniert. Sprich nur ein Wort, sagte er zu Jesus. Jesus ist wirklich erstaunt. Ich habe den Eindruck, dass er überrascht ist, solch ein Glaube zu finden, dass sein Glaube so stark ist. Natürlich wurde der Diener geheilt, aber das wirklich Erstaunliche an dieser Geschichte ist, dass ein Mann so einen starken Glauben an Jesus hat, obwohl er ein Heide und Soldat ist. Und für den nächsten Abschnitt habe ich Vers 13 gewählt. 11 bis 17. Als Jesus, der Herr, die Frau sah, war er von ihrem Leid tief bewegt. Weine nicht, tröstete er sie. Es ging um eine Witwe, die ihr Sohn gerade verloren hat. Die Totenauferweckung von diesem Sohn zeigt uns sehr deutlich, wie barmherzig Jesus ist. Nur ein kurzer Blick reicht, um die Schwierigkeit dieser Mutter des toten Mannes zu sehen. Eine Witwe, ohne Mann. Und jetzt steht sie da ohne Sohn. Man hat den Eindruck, das war das einzige Kind. Und sie steht da in dieser Gesellschaft damals alleine. Sie hat keine Möglichkeit mehr, für sich selbst zu sorgen, für ihre Bedürfnisse. Ohne gefragt zu werden und voller Mitleid spricht Jesus die Worte, die den Mann wieder lebendig macht. Und dann gibt Jesus ihn seiner Mutter. Und eine, die schnell ins Abseits geraten könnte und in einer Kultur, die für Niedergeschlagenen wenig Mitgefühl hat, leicht übersehen werden könnte, erweckt schnell die Aufmerksamkeit von Jesus. Es ist die Absicht, denke ich, von Lukas, dass die Leser sich fragen, wir als Leser von diesem Evangelium, dass wir uns fragen, ob wir auch so ein Herz haben, das für die weint, die selbst nichts zurückgeben können. Er stellt uns die Frage, sind unsere Herzen offen, um auf die Bedürfnisse von denjenigen zu reagieren, die von unserer Kultur in Abseits gedrängt worden sind? Das ist zum Teil, was es bedeutet, Jesus für unsere Welt zu sein. Der nächste Abschnitt, 18 bis 23. Vers 19 habe ich rausgeholt. Und er gab ihnen, die Rede ist hier von Johannes der Täufer, Johannes gab ihnen den Auftrag, zum Herrn zu gehen und ihn zu fragen, bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Warum schickt eigentlich Johannes der Täufer seine Jünger, um Jesus zu fragen, ob er wirklich der Messias ist? Er sitzt im Gefängnis. Er weiß nicht, wie das alles ausgehen soll, wird. Und er fragt, bist du wirklich der Messias? Schick diese Botschaft zu Jesus. Manche meinen, Johannes hätte lediglich die Absicht, dass seine Jünger ab diesem Zeitpunkt Jesus folgen sollten. Aber wir können das nicht aus diesem Text entnehmen. Wir lesen nur, dass er diese Frage hatte. Johannes hört von so vielen Dingen. Ein Diener ist geheilt worden, ein Toter auferweckt, wunderbare Zeichen der Gnade. Und er scheint mir unsicher zu sein. Er ist unsicher geworden. Sein Auftrag und Dienst besteht darin, die Menschen zur Umkehr aufzurufen. Das war seine Aufgabe als Johannes der Täufer. Und es kann sein, dass er auch diese oder eine ähnliche Botschaft von Jesus erwartet. Aber während Johannes in der Wildnis predigte, ist Jesus in den Städten meistens unterwegs. Und während Johannes eine strenge und kompromisslose Botschaft der Umkehr verkündet, ruft Jesus auch zur Umkehr auf, aber spricht von Freude und Frieden und der wunderbaren Liebe Gottes. Vielleicht deshalb will Johannes wissen, ist Jesus wirklich der Messias? Oder gibt es doch noch einen, der kommen soll? Jesus sagt zu den Jüngern von Johannes, dass sie Johannes von den Dingen erzählen sollen, die sie selbst gesehen haben, was sie selber erlebt haben. Und Jesus tut ohne Frage genau das, was Jesaja von dem Messias prophezeite. Aber da war viel Unsicherheit, sogar unter Menschen, die dabei waren. Zum Beispiel Johannes, als er Jesus getauft hat, was er miterlebt hat. Überleg mal. Und jetzt ist er unsicher. Der nächste Abschnitt, 24 bis 30, habe ich Vers 28 rausgeholt. Jesus spricht über Johannes hier. Ich sage euch, von allen Menschen, die je geboren wurden, ist keiner bedeutender als Johannes. Trotzdem ist selbst der Geringste in Gottes Reich größer als er. Nachdem die Jünger von Johannes weggehen, wendet sich Jesus an seine Zuhörer und ruft sie dazu auf, die wichtige Arbeit von Johannes nicht zu vergessen. Vergesst nicht, was er gepredigt hat, was er gesagt hat. Von all den Menschen, die bis zu diesem Zeitpunkt je gelebt haben, ist Johannes der Größte. Was für eine erstaunliche Aussage. Für diesen Mann, der gerade im Gefängnis sitzt und denkt, ich warte auf den Tod. Johannes hat treu und ohne Abstriche seine von Gott aufgetragene Verantwortung erfüllt. Aber auch wenn das der Fall ist, so ist es wenig im Vergleich mit der tiefgreifenden Veränderung, die durch das Kommen des Reiches Gottes in dieser Welt geschieht. Das Reich Gottes ist so viel größer als alles, was in dieser Welt vorhanden ist. Johannes bereitet Menschen auf das Reich Gottes, dass es kommt. Er bereitet sie auf das vor. Aber er selbst erlebt es nicht. Und die Verse 29 und 30 geben uns zusätzliche Einsichten in die Taufe von Johannes. Diejenigen, die von Johannes getauft sind, verstehen die Weisheit, von der Jesus spricht. Aber die Pharisäer haben keine Ahnung, wovon er spricht, wovon er redet. Und man stellt die Frage, warum? Weil sie sich weigern, umzukehren. Können sie weder das Wirken Gottes, noch die Lehren von Jesus, noch das Wesen von Gottes Reich verstehen. Und Johannes kommt, um Menschen aus ihren selbstzentrierten, weltlichen Sicht vom Leben herauszurufen Er ruft zum Umkehr auf. Und Jesus kommt, um das gnadenvolle Wesen Gottes deutlich zu machen, sowie die wahre Freude in seinem Reich. Aber die Pharisäer konnten diese Freude nicht schmecken, nicht verstehen, weil sie nicht zu Gott durch die Taufe von Johannes zurückkehren. Der nächste Abschnitt, 31 bis 35. Vers 34 lesen wir: Nun ist der Menschensohn gekommen, isst und trinkt wie jeder andere, und ihr wendet ein, er frisst und säuft wie, und seine Freunde sind die Zolleinnehmer und Sünder. Und er benutzt ein Beispiel in Vers 32. Ja. Das ist für uns sehr hilfreich. Er redet von Kindern, von einem Spiel eigentlich. Und diese ungläubigen Menschen sind wie Kinder auf einem Marktplatz, die ein Spiel spielen, wo eine Gruppe ein bestimmtes Verhalten vormacht. Die andere Gruppe von Kindern soll es erraten und irgendwelche entsprechende Sachen selbst tun. Wenn die eine Gruppe so tut, als wenn sie eine Flöte spielen, dann soll die andere Gruppe tanzen. Oder wenn die eine Gruppe so tut, als hätten sie geweint, dann hätte die andere Gruppe auch weinen müssen. Okay, was hat das mit dem Reich Gottes aber zu tun? Ich denke, was Jesus hier sagen will, ist: Die Zeichen von dem Kommen des Reiches sind so offensichtlich. Man soll sie nicht vermissen oder nicht sehen können. Und der Aufruf zum Umkehr und dann zur Freude. Aber die Menschen haben diese offensichtlichen Hinweise auf das kommende Reich verpasst. Und als sie den Aufruf zur Umkehr hören, dann sollen sie weinen um Gnade bitten. Und als sie von der Freude in Gottes Reich hören, dann sollen sie mit Freude feiern. Aber beides tun sie nicht. Und Lukas ruft uns wieder in diese Geschichte hinein. Verstehen wir selber die Hinweise von dem Reich Gottes? Wie reagieren wir darauf? Reagieren wir richtig, wie Gott es will, auf diese Hinweise? Nächster Abschnitt, der letzte, 36 bis 50. 38 habe ich rausgeholt, habe ich gewählt. Die Frau ging zu Jesus, kniete bei ihm nieder, weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie die Füße, küsste sie und goss das Öl darüber. Das letzte Ereignis in diesem Kapitel ist, denke ich, sicherlich eines der zartesten und bewegendsten in der Bibel. Und vielleicht auch eins von den Ereignissen, die uns eher für Jesus gewinnen können. Ich frage mich, welche Rolle wir in diese Geschichte einnehmen würden. Wo siehst du dich in dieser kleinen, kurzen Geschichte? Würden wir diejenigen sein, die wegen der überwältigenden Größe der Gnade und Vergebung Gottes so voller Dankbarkeit und Freude ist? Oder würden wir eher die geistlich Selbstgerechten sein, die unsere Akzeptanz anderen erst dann geben, wenn sie mit unserer Sicht von unserer Religion übereinstimmen? Wisst ihr, was das Erstaunlichste für mich an dieser Geschichte ist? Wie weiß diese Sünderin, spricht eigentlich Prostituierte, dass sie Vergebung und nicht Verurteilung findet? Wenn sie bloß schafft, die Füße von Jesus zu erreichen. Ihr Hineinplatzen mitten in Simons Mahlzeit für Jesus zeigt eine erstaunliche Menge an Mut und Vertrauen. Der letzte Platz, wo so eine Sünderin sich aufhalten will, ist am Tisch von einem der führenden Pharisäer im Ort. Das war ein großes Risiko. Simon hat Jesus eingeladen. Man weiß nicht, soweit wir von dem Text sehen können, warum. War es aus Pflichtgefühl, vielleicht nur um diesen Zimmermann, Rabbi, auszufragen, mit ihm am Tisch zu sitzen? Warum hat er ihn eingeladen? Aber trotz dieser großzügigen Einladung will er sicherstellen, dass es Jesus klar ist, dass er nicht völlig akzeptiert ist. Jesus bekommt die Bescheinigung der vollkommenen Akzeptanz erst dann, wenn sichergestellt werden kann, dass seine Lehre und seine Taten in Ordnung sind. Und Simon zeigt dies, indem er nicht anbietet, die Füße von Jesus zu waschen, noch gibt er ihm einen Begrüßungskuss, gießt auch kein Öl auf seinen Kopf. Aber diese Frau kommt ohne Furcht mitten in der Mahlzeit ins Zimmer. Sie steht über Jesus, während er am Tisch liegt, und sie ist so voller Trauer und Freude, dass sie anfängt, dort zu weinen. Und sie ist voller Trauer, denke ich, wegen ihrer Sünde, und voller Freude wegen ihrem Erlöser. Und ihre Tränen fließen so frei und reichlich, dass sie auf die Füße von Jesus tropfen, die hinter ihm gestreckt sind, während er da am Tisch ist. Man kann sich bildlich vorstellen, wie sie auf ihre Knie fällt, dort vielleicht zwischen Simon und Jesus. Und wie sie ihre Haare benutzt, um die Tränen von den dreckigen Füßen von Jesus abzuwischen. Und dann beginnt sie, seine Füße zu küssen, während sie die Füße mit ihrem teuren Öl salbt. Und dadurch kommt ihre Hingabe und ihre Dankbarkeit klar zum Ausdruck. Man muss es als höchste Ironie betrachten, dass es gerade in diesem Moment ist, wo die Macht Gottes so deutlich ist, wo die Engel im Himmel Gott für seine Gnade und Vergebung loben, wodurch diese Frau von ihrer sündigen Vergangenheit befreit wurde und wo diese Frau eindeutig die Macht von der frohen Botschaft demonstriert. Gerade durch diese Tat kommt Simon zu der Überzeugung, dass seine Vorbehalte gegen Jesus wohlbegründet ist. Jesus ist kein großer Prophet. Eigentlich ist er für Simon kein Prophet. Denn wenn er wirklich einer wäre, dann hätte er es nie zugelassen, dass so eine Frau ihn anfassen darf. Ein wahrer Prophet würde das nicht erlauben. Und dann nimmt Jesus seine Gedanken zum Anlass, um eine Geschichte zu erzählen, die uns mitten im Herz treffen musste. Er erzählt von zwei Schuldner. Einer hat wenig Schulden, der andere hat so eine große Schuld, dass er es nie zurückzahlen konnte. Beide Schulden sind erlassen, weg. Wer, fragt Jesus, liebt den Gläubiger mehr? Simon gibt die offensichtliche Antwort, derjenige mit den größeren Schulden. Dann sagt Jesus auf diese Frau. Zeigt auf die Frau, zeigt ihre wunderbaren Taten der Hingabe und vergleicht ihre Hingaben, was sie getan haben, mit Simons Taten, die von mangelnder Liebe oder gar keine Liebe und Gastfreundschaft zeugen. Jesus macht dann deutlich, dass ihre Taten von der Vergebung, die sie gefunden hat, motiviert sind. Deshalb kann ihre Liebe nicht unterdrückt werden. Keiner kann das von ihr nehmen. Hier sehen wir sehr deutlich ein Problem. Das Dilemma der Pharisäer. Sie wollen nicht zugeben, dass sie die Umkehr nötig haben, obwohl sie es dringend nötig haben. Was man an ihrer Verweigerung, sich von Johannes taufen zu lassen, klar sehen kann. Und aus dem Grund können sie die Freude in der Vergebung nicht finden. Jesus will damit nicht andeuten, dass es manche gibt, die wenig Vergebung brauchen, lediglich manche, die so denken. Erst wenn wir die Tiefe und Größe unserer Schuld konfrontieren, sowie unsere Unfähigkeit, diese Schuld zu begleichen, und erst wenn wir sozusagen auf die Knie vor Jesus fallen, unsere Sünden bekennen und von unserer sündhaften Vergangenheit umkehren, indem wir uns vor die Füße von Jesus stellen, dann sind wir einfach nicht in der Lage, Gott zu lieben, so wie es eigentlich angebracht wäre. Und die Freude im Gottesreich hält dann Einzug, wenn wir unsere verzweifelte und schuldvolle Lage einsehen, wenn wir unsere Sünden bekennen, umkehren und die gnädige Barmherzigkeit Gottes anrufen, dann finden wir einen liebenden Vater, der völlig vergibt. Sind wir schon mal vor Jesus gefallen? Hingekniet? Haben wir seine Füße mit unseren Tränen die Freude und der Trauer gesalbt? Haben wir die Füße anderer gewaschen, die in einer verzweifelten Not waren, einfach wegen der überströmenden Liebe Jesus in unseren Herzen? Haben wir uns voller Dankbarkeit dem hingegeben, der uns die Schuld vollkommen vergeben hat, die wir nie im Leben hätte zurückzahlen können. Und werden diejenigen, die die Sünder sind, es wagen, vor uns aufzutauchen? Weil sie wissen, dass sie Vergebung statt Verurteilung finden werden. Ich denke, aus solchen Stellen, solchen Ereignissen im Leben Jesu, da müssen wir solche Fragen stellen. Überlegen, was heißt das für mich persönlich, mit meiner Umkehr, wie ich die Sünde verstehe, aber auch uns als Gemeinde verstehen. Wie geben wir solche Botschaften weiter nach außen? An Menschen, die wir kennen, die hierher kommen können. Weil wir sind die Hände und Füße Gottes. Aber wie jede Woche, ich will das auf den Punkt bringen. Wechsel. Zwei Fragen für heute. Aber beide Fragen dürft ihr nicht antworten, nur eine. Nehmt eine Frage. Treffen wir uns in kleinere Gruppen und besprechen wir die Antworten. Zu dritt, zu viert, zu fünft, aber nicht größer. Ja, versammeln wir uns in kleinere Gruppen jetzt.